Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, blühe im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Diese Worte aus unserer Nationalhymne, die kennen wir alle. Und morgen am Tag der deutschen Einheit wird es wieder an vielen Orten ertönen, dieses Deutschlandlied. Tatsächlich darf man das nicht nur als frommen Wunsch ansehen, sondern wir dürfen heute Deutschland als blühendes Land betrachten. Wir haben Frieden, wir leben in Freiheit, wir haben ein gutes, wenn auch nicht perfektes Rechtssystem, wir sind wiedervereint, wir leben verglichen mit fast allen anderen Ländern der Erde in großem Wohlstand. Das betrifft nicht jeden Einzelnen, aber unser Volk als Ganzes. Und das ist auch dann noch so, wenn es, wie es zurzeit heißt, im Laufe des Jahres die Deutschen im Schnitt um 10% ärmer werden wegen der Inflation. Auch dann ist das noch so, dass wir eines der reichsten Länder der Welt sind. Unser Predigttext aus dem Buch Deuteronomium, den ich im Laufe der Predigt verlesen möchte, prophezeit dem Volk Israel vor einigen tausend Jahren, also vor langer, langer Zeit, eine Blütezeit, ein gutes Land, in das Gott dieses Volk führen wird. Und er bereitet das Volk vor auf diese Zeit der Blüte und redet ihm ins Gewissen. Da wollen wir, die Bürger eines der reichsten Länder der Welt, doch mal die Ohren spitzen und genau hinhören. Denn was da gesagt ist vor langer, langer Zeit, das gilt auch uns. Wir hören: Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Und ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Ein Land, wo du Brot genug zu essen hast, wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Da wird der Wohlstand sehr farbig beschrieben. Und ich versuche das mal auf heute zu übertragen. Der Herr, dein Gott, lässt dich in einem guten Land leben, in einem blühenden Land, am Fuße der Rhön im lieblichen Saaletal. Es gibt gute Straßen und eine Bahnlinie, fließendes Wasser, Strom und Gas, einen Rettungsdienst, der hilft, und eine Polizei, die aufpasst. In mehreren Läden gibt es nicht nur Öl, Honig und Brot, sondern alle möglichen Früchte, Gebrauchsartikel und Leckereien. Der Handel funktioniert, man kann vieles bestellen, Waschmaschinen oder Smartphones oder was auch immer. Es gibt fleißige Handwerker, die Häuser und Autos in Schuss halten. Es gibt Schulen, es gibt Ärzte, es gibt Apotheken. Und noch viel mehr. Zum Beispiel Politiker, die im gesellschaftlichen Leben ihre Arbeit gewissenhaft und zum Wohle der Menschheit tun. Ein gutes Land. Wir hören weiter auf den Text. Bisher wurde also beschrieben, es kommt das gute Land. Jetzt kommt ein entscheidender Satz. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Das tun wir heute an Erntedank, liebe Gemeinde. Danke Gott nicht nur für Honig, Öl und Brot, sondern auch für Handwerker, Wohnungen, Politiker, Schulen und vieles andere mehr, was wir haben. Unser Erntedankaltar bringt das zum Ausdruck. Der Kindergarten hat einen schönen Erntedankwagen gestaltet. Die Früchte da drin, da müssen Sie dann mal gucken, die sind leider etwas in der Versenkung untergegangen. aber ja, es ist liebevoll zubereitet worden. Eine aus unserer Gemeinde hat einen randvollen Korb gebracht mit Obst und Gemüse drin. Dann ist da ein Saftkarton, das Mindesthaltbarkeitsdatum, das stimmt nicht, das ist ein alter Karton mit neuem Saft, vom Pfarrer persönlich auf seiner Wiese aufgelesen und zur Kälterei gebracht. Ein kleines Körbchen steht daneben. Der Bäcker hat uns ein extra Erntedankbrot gebacken. Und mit all dem, mit dem schönen Blumenschmuck und allem, was Sie hier sehen, wollen wir einfach unseren Dank zum Ausdruck bringen Gott gegenüber. Wir wollen das tun, was Gott uns im Predigttext sagt. Wenn du nun satt geworden bist, sollst du dem Herrn, deinen Gott, ihn loben und ihm danken für all das. Eigentlich könnte man noch viel mehr hier herstellen. Ein Blaulicht, einen Arztkoffer, ein Nummernschild, Süßigkeiten, das fände ich ganz gut, wenn da auch wären, aber gut. Waschmaschine würde vielleicht den Altar ein bisschen verschandeln, aber auch das, solche Dinge könnte man, denken Sie sich einfach das alles mit dazu, worüber Sie sich freuen in Ihrem Leben. Aber, liebe Gemeinde, wie viele Menschen wohnen in unserer Stadt und wie wenige kommen, um Gott zu danken? Manche danken ihm vielleicht auf andere Weise, als dass sie einen Gottesdienst besuchen, ganz bestimmt. Aber ich befürchte, viele danken Gott überhaupt nicht für all das, was wir haben. Sie denken auch gar nicht daran, Gott zu danken. Und genau davor, so heißt es in unserem Predigttext, sollen wir uns hüten. Wir hören weiter auf den Text. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Davor sollen wir uns hüten, heißt es. Gottvergessenheit war also auch vor Jahrtausenden schon ein Problem. Und zwar gerade in Zeiten des Wohlstands. Es wird ja ein direktes Verhältnis zueinander gesetzt. Wenn du dann satt bist, dann hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Und heute ist es nicht anders als damals. Auch heute können viele Menschen, die satt geworden sind, die alles haben, mit Gott nichts mehr anfangen. Sie haben es verlernt, zu Gott zu beten. Es ist ja eine einfache kleine Übung bei Tisch, bevor man mit dem Essen anfängt, ein kurzes Dankgebet zu Gott zu sagen. Für sie wäre es absurd, auf Gott zu hoffen und ihn zu loben. Und von den Worten Jesu oder der Heiligen Schrift erwarten sie nicht wirklich Wegweisung, sehen keinen Anlass auch, die Gebote Gottes zu beachten und zu halten, zumindest nicht deswegen, weil Gott sie uns gegeben hat. Gott scheint für ihr Leben einfach nicht relevant zu sein. Sie sind eben Gott vergessen. Ich denke, das ist ein Phänomen, das uns allen einsichtig ist. Und die meisten dieser Leute, die haben nicht einmal etwas gegen religiöse Leute wie uns, die sagen, ja, geht ruhig in die Kirche, feiert ruhig euren Gott, aber ich selbst habe dazu eben gar keinen Zugang. Ich habe das, es bedeutet mir nichts. Für mich und wahrscheinlich auch für Sie ist das ein Schmerz. Es ist nicht gut. Es ist genau das, wovor wir uns hüten sollen, laut unserem Predigtabschnitt. Und nebenbei bemerkt, Mose redet da ja nicht nur an Einzelne, natürlich auch, wenn es heißt du, sondern das Du ist immer auch das Du des ganzen Volkes Israels. Also wir können am Vortag unseres Nationalfeiertages durchaus auch sagen, du, das ganze Volk, du, das deutsche Volk, hüte dich davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Wir hören weiter auf den Text. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Es geht also nicht nur darum, liebe Gemeinde, Gott zu vergessen, sondern damit geht oft einher, dass wir Menschen überschnappen, wenn wir Gott vergessen haben. Dass uns unser Wohlstand und unsere Technik und alles, was wir haben, zu Kopfe steigt. Dass sich unser Herz, wie es im Text heißt, überhebt. Bei uns gibt es ja auch das Wort überheblich, also eine überhebliche Menschheit. Dass wir uns Wohlstand und Fortschritt auf die eigenen Fahnen schreiben. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, ich lese es noch einmal, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Dann passiert Folgendes, anstatt Gott zu loben und ihm zu danken für seine Gaben, loben wir dann den Menschen und seine Möglichkeit und seinen Erfindungsreichtum. Anstatt zu sagen, ja, wir wollen uns anstrengen mit Gottes Hilfe und unter seinem Segen, sagen wir dann, ja, wir schaffen das. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Wir allein schaffen das. Wir brauchen diesen Gott gar nicht mehr. Dieser unselige Wechsel ist heute in der Gesellschaft, wie ich schon gesagt habe, und manchmal sogar in der Kirche, glaube ich, gang und gäbe. Dabei müsste uns doch gerade in den letzten Jahren klar geworden sein, zunehmend klar werden auch, wie wenig wir wirklich als Menschen vermögen. Wenn Sie mal auf die großen Baustellen, Krisenbaustellen hinschauen dieser Zeit. Die Corona kommt schon wieder. Die Energiekrise, die Inflation, die bevorstehende Rezession, der Krieg. Wie wenig ist es und wie schwach, was wir Menschen aus eigener Kraft wirklich dagegen tun können. Unser Predigtabschnitt, er blendet die Zeiten des Mangels keineswegs aus. Er erinnert daran, an die Knechtschaft in Ägypten, an die entbehrungsreiche Wüstenzeit mit Schlangen, Skorpionen, Dürre, durch die Gott sein Volk dann doch hindurchgeführt hat. Nicht nur Israel, auch unser Volk hatte solche Zeiten gehabt. Daran können wir ruhig auch mal denken. Zwei Weltkriege haben wir durchgemacht, also unser Volk. Die schlimme Wirtschaftskrise dazwischen und andere Krisen, die karge Nachkriegszeit. Und auch jeder persönlich kennt solche Wüstenzeiten, Zeiten der Krise, Zeiten der Trauer, der Krankheit, des Schmerzes, wo wir wirklich das Leben als etwas Karges erleben, als wären wir in der Wüste. Gott, so wird es uns zugesagt und so wird es im Rückblick auch gesehen, Gott führt durch diese Zeiten hindurch. Nicht nur sein Volk Israel, nicht nur seine Propheten, nicht nur seinen eingeborenen Sohn und sein Heiland Jesus Christus, der ja auch schlimmes Leiden durchgemacht hat, nicht nur seine Apostel, sondern auch uns heute, die wir auf ihn hoffen. Da können wir ganz gewiss sein. Warum er uns solche Wüstenzeiten zumutet, darüber kann man viel spekulieren und ich sage, wir werden es nie ganz verstehen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott schon weiß, was er tut. In unserem Text findet sich ein Hinweis, sicherlich nicht vollständig und hinreichend als Erklärung. Da wird ja geschildert, wie Gott sein Volk durch die Wüste geführt hat und dann heißt es, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Also das Demütigen und Versuchen hat den Zweck, dass Gott dem Volk hernach wohltut. Ich fürchte, überlegen Sie, ob Sie auch sagen, dass man das so interpretieren kann, die Zeiten, die wir gerade erleben, sind Gottes Antwort auf die Überheblichkeit der Menschheit, die sich nicht mehr vor Gott beugen, ihn loben, danken und ehren will. Eine solche Menschheit kann Gott auch auf den Teppich zurückzwingen, indem er sie demütigt und versucht und ihr zeigt, was sie alles nicht zustande bringen kann. Warum tut er das? Damit er ihr hernach wohltäte. Gott demütigt uns niemals, weil es ihm Spaß macht, sondern um uns auf die richtige Spur des Lebens zurückzubringen, auf das er dich demütigte und versuchte, dass er dir hernach wohltäte. Wie oft haben Menschen das erlebt, denken sie an sich selbst, dass sie gerade in Zeiten, wo sie gedemütigt worden sind, wo sie an Gott vielleicht mit Gott gehadert haben, an ihm gezweifelt haben, wo sie Schlimmes durchhaben machen müssen, dass sie gerade in diesen Zeiten näher zu Gott gekommen sind, wieder auf ihn geschaut haben und auch zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus gefunden haben. Also diese Zeiten der Wüste, die sind für uns wichtig, auch für unser inneres geistliches Glaubensleben. Ein Satz aus unserem Predigtabschnitt fehlt noch. Es ist ein guter Schlusssatz für eine Erntedankpredigt, finde ich. Deswegen möchte ich mit diesem Satz auch schließen. Da heißt es, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er seinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist, seinen Bund. Da deute ich einfach auch mal auf unseren Altar und auf die Abendmahlselemente, auf das heilige Abendmahl, das Jesus gestiftet hat. Er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, irdischen und geistlichen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.